SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Rainer Hatt ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Seit über 40 Jahren Gärtner aus Leidenschaft, und da stelle ich Ihnen jetzt einfach mal, das will ich gleich nochmal so ein bisschen abfragen. Wir haben eben das Wetter gehört, Regen zieht rein, von Süden kommt. Ist das eigentlich ein guter Tag zum Gärtnern?
Für die Gehölze ja, und der Gartenbesitzer sollte Lust haben und den Mut haben, mit richtiger Kleidung in den Garten sich zu bewegen.
Auch da gilt also die richtige Kleidung. Seine Leidenschaft für Pflanzen und Gärten darf Rainer Hatt gleich gerne ausbreiten. Dazu dürfen natürlich gerne auch Fragen gestellt werden, ob per Text oder Sprachnachricht über die 0711 26 27 28. Rainer Hatt weiß sicherlich die Antworten. Zwei grüne Daumen hoch von mir dafür schon mal. Jede Menge Tipps für den Garten wird es heute geben von SWR1 Leutegast Rainer Hatt. Warum? Weil es kann. Sie sind seit 41 Jahren Gärtner und gelernter Baumschulist. Was steckt hinter dem Begriff? Ist das ein Baumschulabsolvent, Baumschulist? Weil der sagte mir so gar nichts in der Vorbereitung.
Der Baumschulist ist damit gemeint, dass man die Gehölze heranzieht. Ein Beispiel: die Produktion von Rosen, die Produktion von Obstgehölzen, die Produktion von Nadelgehölzen, Heckenpflanzen, von der Jungpflanze aufs Feld zu bringen, umzuschulen, heranzuziehen, durch Schnitt verkaufsgerecht herzurichten und dann zu verkaufen.
Baumschulmeister würde es auch treffen?
Ja.
Gut, dann ergänzt sich das bei mir hier. Ihr Interesse an Pflanzen kommt woher?
Familiär. Ich bin die vierte Generation an der Gärtnerfamilie. Meine Familie selber hat in Münster-Westfalen einen großen Baumschulbetrieb. Und dann kann man nicht anders, auch wenn man vorher nicht wollte.
Da ist man einfach mit aufgewachsen und reingewachsen.
Richtig.
Wie teilen sich Ihre Arbeitstage so auf? Also wie viel Prozent sind Sie wirklich draußen? Wie viel Prozent muss aber halt auch mal der Gang ins Büro anstehen?
50-50.
Und wo sind Sie lieber?
Draußen. Den Kunden zu helfen, zu beraten, vieles zu korrigieren. Das versuche ich auch heute zu tätigen und zu helfen.
Gut, Korrektur nehmen wir gerne an. Sie arbeiten, wenn ich es richtig gesehen habe, in Ihrem Pflanzenhof Vaihingen mit Ihrer Frau zusammen. Wie ist da die Aufteilung?
Meine Frau betreut das Gartencenter im Hintergrund und auch im Fokus. Und ich betreue die Kunden und die ganzen Anfragen und die ganzen Fragen, die Probleme gestalterisch in den Gärten und natürlich am Telefon.
Okay. Und Ihre Lieblingszeit in Ihrem Job ist welche?
Die Pflanzzeit, die jetzt beginnt.
Da haben wir auch schon die ersten Fragen. Wir können ja mal gucken. Ich nehme mal hier eine mit. Und zwar geht es hier gleich um Zwetschgenbäume. Das ist ja nun mal auch ein Feld, in dem Sie sich auskennen. Christine Scherer aus Speichingen hat gefragt, was kann man gegen Spitzendürre an Zwetschgenbäumen machen?
Die wird verursacht durch eine sogenannte Blüteninfektion. Das heißt, ich muss während der Blütezeit die Pflanze vitalisieren, schützen mit einem Präparat, was keine Problematik ergibt für die Umgebung, für die Tierwelt, für den Menschen, für die Pflanze selber. Und das kann man nicht als Privatkunde kompensieren, weil stellen Sie sich einen großen Zwetschgenbaum vor, eine Krone 5x5 vom Volumen her, wie soll man da das Mittel vorbeugend innerhalb von 7 bis 9 Tagen 2-3 Mal während der Blütezeit ausbringen? Man kann Folgendes machen, wenn ich ein bisschen ausholen darf.
Gerne.
Lassen Sie die Pflanzen links liegen. Lassen Sie die Pflanzen auf dem Standort, wo sie steht, natürlich entwickeln. Gehen Sie nicht jedes Jahr hin und greifen ein vom Schneiden. Unterstützen Sie bei einer Anfälligkeit, bei einer Minderentwicklung, bei Fallobst die Pflanze mit einem guten Bodenaktivator, mit einem guten Dünger. Weil Dünger sind ja nicht schädigend, Dünger helfen uns. Siehe, warum nehmen wir Magnesiumtabletten? Weil wir durch die Nahrung das nicht ergänzen. Und das ist ein gutes Beispiel, wo man den Pflanzen helfen kann. Es gibt bei der Pflanzenwelt auch bei den Äpfeln, das betrifft jetzt nicht die Zwetsche, die sogenannte Stippigkeit. Da denkt jeder, es ist eine Krankheit, es ist ein Mangel von Calcium.
Ah, okay.
Das heißt, die Elemente unterstützen die Pflanze in der Blühvielfalt, in der Vitalität, in der Entwicklung. Der Fehler, der generell gemacht wird, ist einfach zu viel in das Wachstum einer Pflanze, unabhängig von ihrem Alter, unnötig einzugreifen. Und dann wird sie anfällig.
Was rät der Profi für den Gang in den Garten? Erstmal ans Leute geht weiter mit Gärtner Rainer Hatt. Welche Utensilien sind denn eigentlich Ihrer Meinung nach unverzichtbar, wenn ich an die Bäume gehe, an die Sträucher oder in die Beete? Was brauche ich und was brauche ich auf gar keinen Fall? Es gibt ja viel zu kaufen.
Es gibt viel zu kaufen. Man muss also seinen Alltag sehen und sagen, was kann ich bewältigen? Das sind oft die kleinen Grunddinge. Ich fange ganz unten an. Eine vernünftige Rosenschere, eine vernünftige Astschere, eine vernünftige Baumsäge. Wenn es notwendig wäre, je nach Gartenanlage und Bestand der Gehölze, auch den Mut haben, sich eine handliche Motorsäge anzuschaffen. Und vor allen Dingen einen guten Spaten, eine gute Hake. Und man darf natürlich die Beete nicht mit dem Rasen vergessen, einen guten Mäher.
Die Astschere wird mir aber im gut sortierten Baumarkt oder Fachhandel auch in zig verschiedenen Längen angegeben. Also ich brauche trotzdem nur eine, oder?
Wenn Sie Qualität kaufen und ins Fachgeschäft gehen oder im Baumarkt und jemand finden, der Sie berät, dann schildern Sie die Situation, der wird mit Ihnen hingehen zu den Geräten und wird Ihnen zeigen, das und das ist für Ihren Gartenbestand, für die Gehölze, für Ihre Hecke notwendig.
Und das reicht?
Das reicht vollkommen aus.
Die Rosenschere hatten Sie gerade gesagt, das ist die kleine handliche Gartenschere. Da habe ich sozusagen von meiner Mutter noch mitbekommen, lieber eine, die ein bisschen mehr kostet, als drei, die deutlich günstiger sind.
Wenn ich hier einen Namen nennen darf, ist das d'accord?
Können Sie machen.
Es gibt auf dem Markt nur eine Schere, die gut ist, und das ist die Felco. Sie zahlen halt für die Felco 80 Euro, aber sie hebt ewig, wenn Sie sie draußen im Garten nicht liegen lassen und verrostet. Sondern das ist ein guter Gebrauchsstand. Wenn Sie gute Astscheren kaufen, Sie können sich immer nach dem Preis orientieren. Eine gute Marke ist, ohne Werbung zu machen, es gibt viele Marken, aber eine gute Marke auf dem Markt für die Kleingeräte ist die Firma Wolf.
Aber Pflege vom Material ist ja wirklich das eine, ne? Also das gehört ja auch dazu. Wenn ich die Gartenschere, wie Sie sagen, draußen liegen lasse, muss ich mich nicht wundern, dass das Ding verrostet ist.
Richtig.
Heißt, wenn wir jetzt auf den Winter zugehen, vielleicht ein bisschen weniger brauchen, das werden Sie gleich auch noch erklären, an Utensilien, dann muss ich die halt auch anständig im Keller
oder im Gartenhäuschen überwintern. Und Qualität ist eben daran erkennbar, wenn was kaputt geht, bekomme ich die einzelnen Ersatzteile auch beim Händler wieder.
Und muss nicht das ganze Ding neu
kaufen.
Es gibt mittlerweile ja auch genügend Apps für den Garten, ne, für die Gartenarbeit. Planung meiner Beete, genauso auch zur Erkennung von Nützlingen und Schädlingen. Arbeiten Sie mit sowas?
Nein, der Kunde eher über Handy.
Ist Ihnen das recht oder sagen Sie, ja, muss man jetzt auch nicht haben?
Es kommt auf die App an und es kommt auf das Thema drauf an. Nehmen wir die Gehölze und die Pflanzen. Es ist bei den verschiedensten Anbietern, bei einer Pflanze, nehmen wir jetzt eine Heckenpflanze, eine Thuja, immer grundlegend vieles verschieden hinterlegt und nicht immer fachlich richtig dargestellt. Es ist verständnisvoll, dass ein Verbraucher oft nicht die Zeit hat, und dann eben in die App geht und sich informiert, bevor er zum Gärtner fährt oder ihn kontaktiert. Das ist nachvollziehbar. Aber das Ergebnis über Apps, würde ich sagen, ist helfend 30%.
Es gibt schon ziemlich viel Firlefanz im Angebot, oder? Auch für den Garten.
Ja, natürlich. Letztendlich wollen wir Menschen das Neue auch sehen. Wir wollen mit der Technik gehen. Wir wollen das kennenlernen. Wir probieren es aus, geben dafür Geld aus. Müssen nur uns eingestehen, hilft mir das für meine Situation, ja oder nein?
Und Sie haben einen Pflanzenhof, den Sie betreiben. Ist der Baumarkt für Sie eine Konkurrenz?
Er ist eine Konkurrenz in der Hinsicht über die Standardpflanzen, Gehölze, Blumen. Da ist er natürlich eine Konkurrenz, weil die natürlich alles an dem Standort anbieten. Er kann keine Konkurrenz sein in der Vielfalt der Gehölzwelt. Sie werden in einem Baumarkt niemals einen Apfelhochstamm der Sorte Öhringer Blutstreifling finden. Das kriegen Sie nur in der Fachgärtnerei, um ein einfaches Beispiel zu nennen. Deswegen kann ja in der Vielfalt der Gehölzwelt keine Konkurrenz sein.
Jetzt im Herbst würde ich mir denken, so was steht an? Das letzte Mal den Rasen mähen, das Laubhaken wäre vielleicht gut. Liege ich damit richtig oder ist Laubhaken schon ein großer Fehler, weil wir ja auch, Sie hatten es eben schon gesagt, alles in Einklang bringen, Pflanzen- und Tierwelt, das Laub dem Igel überlassen zum Beispiel könnten?
Vollkommen richtig. Das Laub zu entfernen macht Sinn auf dem Rasen, weil wenn es liegen bleiben würde, würde der Rasen kein Licht bekommen und dann würde er vor sich hin welken, bildlich gesprochen, einfach erklärt. Deswegen gehört das Laub mit in die Pflanzbeete. Das deckt ja auch und schützt vom Frost, bildet Lebewesen, Bodenorganismen, wenn das verrottet. Es ist ja eine Art Kompost auch. Natürlich muss man es mögen vom Anblick her. Wir im Garten lieben immer eines: wenig Arbeit und dauerhaftes Funktionieren, aber oberste Priorität ist, mir muss es auch gefallen. Und das ist immer die Zwickmühle im Garten bei den meisten Arbeiten. Man macht meistens zu viel oder auch zu wenig und man geht zu schnell bei schlechtem Wetter rein und zu schnell bei gutem Wetter raus.
Okay. Ja, gut, das ist halt wie ein kleines Schätzchen, so ein Garten, das man viel pflegen möchte und manchmal dann halt auch zu viel macht. Herbstzeit ist Pflanzzeit. Was pflanze ich an? Worauf kommt es jetzt an?
Warum habe ich das als Priorität gesetzt?
Bitte,
wo wir damals sprachen, Jens, im ersten Gespräch.
Ein Vorgespräch, genau.
Da sprachen Sie von, wir wollen Überwinterung machen.
Ja.
Wenn Sie sich an meine Antwort erinnern, auf gar keinen Fall, dann komme ich nicht.
Das stimmt.
Nicht? Weil das Thema kommt ja nachher noch, das werde ich dann auch begründen und wie es auch geht.
Ja.
Pflanzzeit ist ganz einfach erklärt. In der Vegetation zur Ruhe hat die Pflanze keinen Stress, kein Wachstum, keine Zirkulation, keine Blätter, kein Laub, keine Blüte. Die Verfügbarkeit der Pflanzen ist auch erst gegeben, weil woher kommen Pflanzen? Einfach erklärt, bisschen ausholend, aber aus der Baumschule. Diesen Begriff kennt jeder. Wenn ich aber frage, wo wachsen die denn? Nämlich in der, dann ist 10 Sekunden Ruhe. Einige sind so klug und sagen in der Erde. Und alles, was in der Erde produziert wird, ist das Vollsortiment.
Mhm.
Nehmen wir jetzt den Bereich Rosen und Stauden, die ja durch Sortenvielfalt da sind. Und ich kann natürlich auf dem Feld mehr produzieren, muss aber die Pflanzen ernten. Und wenn ich ernte, durchsteche ich die Wurzeln. Ich verletze die Pflanze. Und das kann ich nur machen zur Vegetation, zur Ruhe. Weil die Pflanze dann den Umzug aus der Gärtnerei in den Endstandort des Gartens, des Kunden nicht merkt. Und vor allen Dingen der Kunde hat auch die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn jemand eine große Hecke pflanzen möchte, simples Beispiel, Sichtschutz, Thuja, 30 Meter, 1,75 Meter, 2,25, das werden Sie selten im Gartencenter oder im Baumarkt finden. Finden Sie nur in der Fachgärtnerei, im Einschlag oder in der Produktion. Oder wenn Sie ein Sortiment an Obstbäumen, was wir vorhin schon als Beispiel nannten, einen hochstämmigen Apfelbaum, den kriege ich als Sortiment, einen guten Gewürzloiken, einen Berner Rosenapfel, die kriege ich nur zu der Pflanzzeit vom Feld. Also die Verfügbarkeit spricht einmal dafür, dass jetzt die Pflanzzeit ist. Und wenn Sie es gesetzt haben und richtig fachlich pflanzen, dann brauchen Sie nur einmal angießen und das nächste Mal kümmern Sie sich mit Beginn der Belaubung um die Pflanze. Es gibt nichts Besseres.
Das klingt überschaubar.
Das klingt überschaubar. Die Problematik ist natürlich jetzt eins. Sie sollen natürlich weiterhin als Gartenbesitzer, als Balkonbesitzer Pflanzen auch zur guten Jahreszeit beziehen und auch pflanzen, wenn es sein muss. Es gibt ja Situationen im Garten, es ist neu gebaut, die Terrasse ist fertig, wir haben Mai. Jetzt wäre es ja schlimm, wenn es gar keine Heckenpflanzen gäbe. Das hieße, der Kunde müsste bis Oktober warten und müsste auf dem Präsentierteller sitzen. Das kann man dann machen, aber es ist ein unnötiger Stress. Die Pflanzen werden dann auch unnötig verhätschelt. Sie kaufen eine schöne Hortensie, eine Rose, die schön belaubt ist, schön blüht. Setzen die, es ist sonnig, 30 Grad, sie gießen sie. Am nächsten Tag denken sie, oh, die hat Geld gekostet, soll schön bleiben. Es ist wieder 30 Grad, sie gießen. Man macht unbewusst zu viel.
Mhm.
Das heißt, die Pflanze kriegt Stress durch unnötige Dinge, die man an ihr heranträgt. Und gleichzeitig hat sie Stress, weil sie im Wachstum ist. Und weil sie sich wehren muss gegen die Hitze und sich versorgen muss. Deswegen ist die beste Pflanzzeit tatsächlich ab Oktober begonnen, bis in den weiten Winter. Selbst im Dezember, wenn wir eine kleine Frostsohle haben. Warum sollen wir nicht rausgehen und pflanzen können?
Und gibt's Gehölze, also Sie sprechen ja in erster Linie über Gehölze, die dann jetzt angepflanzt werden sollten oder könnten, die man da ausklammern muss, also die es nicht betrifft, oder geht jetzt am besten alles raus, was man pflanzen möchte?
Alles, was winterhart ist und draußen im Garten steht, ob jetzt eine Magnolie, ob jetzt ein Obstbaum, ob jetzt eine Rose, ob eine Hortensie, die ja jeder kennt, wenn die jetzt gepflanzt wird, bettet sie sich vor Beginn der kommenden Frühjahrszeit schon ein. Das heißt, die Wärme, die im Februar, März da ist, wird schon aufgenommen. Die Pflanze braucht nicht versorgt werden. Sie haben alles vom Hals geschafft durch die Herbstpflanzung, brauchen nur noch rauszugehen zum Frühjahr. Wenn das Wetter gut wird, gehen sie ins Gartenhaus, Möbel raus, das Sortiment raus, Heimeligkeit. Ha, ich gehörte zu denen, die im Herbst gepflanzt haben. Ich habe fertig. Die anderen Dummköpfe, die erst jetzt in die Pötte kommen, gehen ins Gartencenter und pflanzen jetzt, weil es stressig ist und kriegen nicht alles.
Und ich kann jetzt schon genießen.
Ja, und vor allen Dingen, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Das Vollsortiment bei Rosen und bei Obstbäumen zum Beispiel, diese heimlichen alten Sorten, die kriegen Sie jetzt. Wenn Sie im Frühjahr die alten Sorten wollen, sind die alle verkauft. Die Verfügbarkeit im Frühjahr ist nur ein Drittel von dem, was jetzt gegeben ist. Das kommt noch hinzu.
Ich kann also auch jetzt im Herbst, Sie sagten, Herbstzeit ist Pflanzzeit, wenn ich bei mir im Garten etwas umsortieren möchte, Baum von links nach rechts oder Strauch von links nach rechts, wäre das auch jetzt die ideale Zeit?
Das ist jetzt nicht die ideale Zeit. Es gibt nur diese Zeit. Das ist vergleichbar mit der Ernte. Sie durchstechen die Wurzeln Ihrer Gölze im Garten auch und unterbrechen sie im Wachstum. Und deswegen ist die Wachstumsruhe jetzt notwendig, um die Pflanze umzudrapieren. Ob Sie jetzt eine neue Pflanze einkehren lassen, von der Ernte her des Gärtners, oder im Garten erstmal umsortieren, dass Sie sehen, brauche ich überhaupt noch was, was ja auch logisch und richtig ist. Das sollte immer der erste Schritt sein im Garten, bevor ich was Neues kaufe. Dann können Sie das nur jetzt machen. Und vor allen Dingen nochmals für Sie alle. Die Belohnung ist, wenn Sie jetzt sich trauen, bei dem schlechten Wetter hinzugehen. Sie haben die Arbeit A getätigt. Die Pflanzen sind vor Beginn der kommenden Frühjahrswärme und des Sommers da. Sie gehen nach dem Winter raus in Ihren Garten, sagen, wow, ich habe alles fertig gepflanzt. Es gedeiht, ich brauche nicht gießen im Februar, März. Die Belohnung ist, Sie brauchen nur noch die Gartenmöbel aufstellen und sagen, ich gehörte zu den Leuten, der mitgedacht hat. Die Pflanze ist angewachsen und ich habe eine gute Quote.
SWR1-Hörer Frank aus Walderstadt, der hat eine Frage. Und zwar hat er sich im Frühjahr ein kleines Nadelbäumchen, Zuckerfichte, als Topfpflanze gekauft. Die würde er jetzt auch gerne in die Erde packen. Ist das dann halt eine Pflanze, möchte er wissen, die jetzt auch genau so eingepflanzt werden kann? Was ist Ihr Tipp da?
Es ist so ähnlich, wenn Sie jetzt in ein Gartencenter gehen und gewohnt sind, die Gehölze in Töpfen, in Containern zu kaufen. Mhm. Ist jetzt natürlich auch für diesen Bereich die ideale Pflanzzeit. Sie sollen jetzt nicht in die Gärtnerei nur gehen und sagen, kriege ich jetzt Pflanzen vom Feld, wo produziert wird, überwiegend, sondern Sie sollen natürlich auch die Zeit jetzt nutzen, um der Pflanze den unnötigen Stress zu vermeiden, das, was da ist, auszupflanzen. Das betrifft natürlich all Ihre Pflanzen, die seit Jahren in Gefäßen stehen, die überhand nehmen von der Größe her. Die drapieren Sie jetzt, wenn der Platz da ist, entweder in einem Standort Ihres Gartens oder in ein größeres Pflanzgefäß. Wir sprechen ja auch vom Umtopfen. Mhm. Das ist jetzt genau die richtige Jahreszeit.
Damaris aus Gründelhardt hat sich gemeldet, betrifft den Rasen. Macht es Sinn, jetzt auch Rasen zu säen?
Wenn die Frage gestellt wird, ist die Logik, die dahinter steckt, ich habe jetzt eine brache Fläche, die ein Rasen werden soll. Und dieses muss, bevor ich lange warten, Monate bis der April, Mai einkehrt, es gibt Rasensaatmischungen, da informieren Sie sich bitte, die jetzt guten Gewissens ausgesät werden können. Und dann haben Sie auch bei kühler Witterung, wenn wir jetzt regelmäßig mal nur 5 Grad hätten, regnerisches Wetter, kaum Helligkeiten, die keimen auch in den kommenden 4-6 Wochen auf und Sie haben dann vorm Winter eine Rasenfläche. Ja.
Und was sind so die 3 Hauptregeln? Wie pflanze ich richtig? Was sollte ich machen und was sollte ich auf keinen Fall machen?
Wie pflanze ich richtig? Indem die Pflanzen jetzt in den Boden kommen. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Pflanze im Garten stehen, gekauft oder umgepflanzt und schauen sich das Volumen des Ballens an.
Ja.
Sie heben das Pflanzloch doppelt so tief, doppelt so breit aus, säubern den Boden und machen das Pflanzloch wieder zu, bevor die Pflanze einkehrt. Jetzt ist bei Ihnen allen Ruhe und Sie fragen sich, was will er von mir?
Richtig.
Sie arbeiten dann noch als Ergänzung zu dem vorhandenen Boden Kompost und einen guten organischen Dünger und mischen das im Pflanzloch und heben dann so viel aus, dass Sie ebenerdig pflanzen. Bei Topfpflanzen ist ganz wichtig, wenn Sie die ausgetopft haben und die durchwurzelt sind, kratzen Sie die Wurzeln an mit dem Messer. Durch die Verletzung entsteht das Wort Freiheit. Hurra, ich komme im Garten. Sie tauchen die Pflanze vorab in ein Wassergefäß, bis die Luftblasen weg sind und setzen sie dann, wie ich es vorab erklärt habe, in die Erde und lassen sie dann anschließend bitte in Frieden ruhen, weil sie halten sich im Winter drinnen auf und die Pflanze draußen und die Pflanze macht den Rest bis zum kommenden Frühjahr selber.
Also ich fasse zusammen, jetzt ab in den Gartencenter, ins Gartencenter flitzen, um sich die Pflanzen zu kaufen, die wir einpflanzen wollen, damit wir entspannt im Frühjahr im Stuhl sitzen können und genießen können.
Richtig. Oder den Gärtner kontaktieren, wenn Sie selber nicht zurechtkommen mit Ihrem Garten und Ideen brauchen. Der hilft Ihnen auch gerne, berät sich vor Ort und würde dann auch anschließend die Arbeiten tätigen, wenn Sie es sich selber nicht zutrauen.
Klare Kante jetzt in SWR1 Leute mit Baumschulmeister Rainer Hatt. Es geht um den richtigen Schnitt. Wie geht der und vor allen Dingen wann?
Ich atme tief durch,
weil
ich weiß, was mir jetzt blüht und die Hörer denken werden. Der Grund, dass man ein Gehölz, eine Pflanze, einen Strauch, einen Baum, einen Obstbaum schneidet, bezieht sich ja nur aufgrund von zwei Gründen. Das Volumen und die Höhe der Pflanze. Mhm. Jeweils bezogen auf die SDDs Beträfe. Das ist meistens das junge Gäst, die ein- bis dreijährigen Äste der Pflanze. Das wird leider Gottes bei den meisten falsch gemacht. Man geht im Herbst, im Winter hin, wir bleiben beim Apfelbaum, und rasiert einen jeglichen Zweig. Der Gartenbesitzer ist, ach, jetzt habe ich das Geschäft hinter mir, ich bin zufrieden. Wenn er dann im Juli draufschaut, sagt er, jetzt sind die Kerle wieder da, diese verdammten Wassertriebe.
Das sind die Kleinen, ne?
Das sind die Kleinen, das sind die Schüsslinge, die gerade aus zum Himmel wachsen. Und die beinhalten ja weder Stabilität, noch Blütenholz, noch Ertrag. Und wenn ich in Obst- und Gartenbauvereine reingehe, fange ich immer mit vier Sätzen an. Warum sind Sie da? Niemand antwortet. Haben Sie Wassertriebe? Ja. Lieben Sie die? Nein. Hören Sie aber jetzt zu. Das ist die Philosophie vom Schneiden. Sie haben am wenigsten Wachstum, wenn Sie gar nicht eingreifen, weil Sie suchen sich ja eine Pflanze, ein Gehölz aus, weil es Ihnen von der Äußerlichkeit gefällt. Das heißt, der Aufbau, das Laub der Pflanze, die Blüte und auch der Ertrag. Wenn ich aber eingreife, wiederhole ich mich kurz, gibt es nur den Grund, das Volumen zu bändigen, aufgrund des Standortes und die Höhe der Pflanze. Und wenn man das jetzt ändern möchte, dass man keine Wassertriebe bekommt, dann machen Sie in Zukunft den Kontrollgang durch den Garten im Juli. Jetzt werden alle denken, Moment, jetzt schneide ich ja die Blüten weg, jetzt schneide ich den Ertrag weg. Ja. Nein, nochmals, nur die Äste, die es betrifft, bezogen auf das Volumen und auf die Höhe. Und wenn ich das von Anbeginn machen würde, drossel ich die Arbeit als Belohnung um 80%. Ich erhalte den Aufbau der Pflanze, ich erlaube ihr so und so groß zu werden. Sie hat von oben bis unten Stabilität, Blüte, Ertrag, Herbstfärbung und eine schöne Belaubung. Das ist der Trick.
Aber ich muss auch die Vogelschutzzeit einhalten.
Wir sprechen über Gehölze und im Moment nicht über Heckenpflanzen.
Gut, okay.
Es ist natürlich vollkommen richtig, dass jeder Gärtner, der schneidet, ob er jetzt im späten Februar schneidet, die Witterung können wir ja beim Klimawandel überhaupt nicht mehr einschätzen, oder ob er im Juli geht, man sollte natürlich vorher einen Kontrollgang machen. Ist ein Nestplatz da? Ist der belegt? Weil, wenn Sie es so nehmen, wenn ich im Garten eingreife, störe ich den Frieden der Tierwelt, der Vogelwelt. Wenn Sie mal darauf achten und Sie sind im Garten als Gärtner unterwegs, wie nervös die Vögel auf einmal gucken und rumflattern und sagen, was greifst du jetzt da ein und so weiter. Und wenn du fertig bist, dann sieht man zwei Minuten später Kontrollflug der Vogelwelt. Was hat er gemacht? Ist mein Nest noch da? Kann ich noch landen? Was hat er im Garten gemacht? Was ist neu da? Siehe unser bester Freund, das Rotkehlchen. Was es ja auch noch zu wenig gäbe. Der Trick ist einfach, ich muss mir die Frage beantworten, warum schneide ich? Wenn ich bisher unzufrieden war, muss ich was ändern. Und das Ändern heißt ja immer Kehrtwende. Wenn ich nichts gemacht habe, mache ich was. Wenn ich zu viel gemacht habe, Kehrtwende um 180 Grad, was soll ich machen? Und das ist die einfache logische Herleitung. Immer nur eingreifen, wenn Notwendigkeit besteht und wenn die Notwendigkeit da ist, das Richtige machen.
Jutta Hüge aus Schifferstadt hat sich gemeldet. Wann sollte man Feigenbäume zurückschneiden? Geht gleich zum Thema. Meiner ist noch jung, schreibt sie, 2 Jahre und hatte nur eine Feige als Ertrag.
Also richtig. Der Ertrag ist das entscheidende Wort. Wenn Sie jährlich eingreifen und ein jegliches Geäst von einer Pflanze schneiden, haben Sie ja oft nur ein- oder zweijähriges Holz. Und da sind ja sehr häufig nach Gehölzart keine Blüten dran. Und wenn ich dann natürlich wieder schnibble nächstes Jahr, obwohl ich unzufrieden war mit dem Zuwachs, der unnatürlich ist, was ich bereits erwähnte, nur weil ich es gewohnt bin, das wiederhole und ich bin wieder unzufrieden und sage, ich habe keine Blüte, ich habe keine Stabilität, ich habe keinen Ertrag, habe ich das selber verschuldet. Bleiben wir beim Obstbaum. Wenn Sie im Juli durch die Gärten gehen, dann sehen Sie diese ganzen Schüsslinge, ich nenne das die selbstverschuldete einjährige Perücke der Pflanze, die nur aus Laub besteht. Wo sind die Früchte? Mhm. Im Mittelpunkt der Krone. Macht Ihnen das Spaß? Ich glaube nicht, mit allen Leuten, wo ich bisher gesprochen habe, und so provokant das erklären durfte, ist eine Einsicht geschehen. Sie haben es nicht gleich zugegeben, Sie haben es heimlich im Hintergrund probiert und haben dann, wenn Sie den Mut hatten, es bestätigt. Es dreht sich nicht um mich, es dreht sich um Ihre Problematik, Ihrer Gehölze, um nichts anderes.
Und den Ertrag. Annette hat gefragt oder fragt, wenn mein japanischer Ahorn zu groß geworden ist, wann sollte ich ihn zurückschneiden? Vor dem Winter oder im Frühjahr?
Beides falsch.
Bitte aufklären.
Weil Sie lieben ja den Aufbau dieses wunderschönen japanischen Ahorns. Ich weiß jetzt nicht, welche Sorte Sie haben. Die schöneren sind die aufrecht wachsenden. Die meisten, die gekannt sind, sind die hängenden Schlitzahorn. Sie greifen ja ein, weil es Überhand nimmt. Siehe die zwei Gründe, die ich einleitend genannt habe. Und wenn Sie wenig Wachstum haben wollen, verletzen Sie die Pflanze, weil die Notwendigkeit ja scheinbar gegeben ist bei Ihrem japanischen Ahorn. Erst im Juli, bezogen auf die Äste, die es betrifft und nicht anders. Dadurch erreichen Sie eine Kurztriebigkeit und erhalten dieses schöne malerische Bild Ihres bereits vorhandenen alten japanischen Ahorn.
Eine Frage kriegen wir noch rein, ganz kurz. Roland Tropf aus Karlsruhe, den Sommerflieder jetzt schneiden oder wann?
Ich werfe jetzt mal eins rein, unabhängig vom Sommerflieder. Eine Pflanze kann alles ertragen, nur wir sprechen über das Ergebnis. Wenn Sie den jetzt runterhauen, den Sommerflieder, wie alle es machen, ins alte Holz, dann wächst der Kerl nächstes Jahr wieder 2 Meter. Warum sollte er das machen? Zügeln Sie ihn erst dann, wenn eine Notwendigkeit besteht, im Juli. Wenn aber das alte Holz jetzt auch zu viel da ist, dann machen Sie das Zwei-Finger-System.
Das geht wie?
Das geht wie? Sie öffnen Ihre Hand, das ist die Krone oder die Verzweigung der Pflanze, und schneiden den ersten Ast 80% zurück, lassen den zweiten stehen, schneiden den dritten zu 80% zurück, lassen den vierten stehen. Dadurch erhalten Sie den Aufbau der Pflanze, die sie sich mühselig erkämpft hat. Sie respektieren dadurch die Pflanze. Sie erhalten den Sichtschutz, sie erhalten die Lücke der Pflanze, aber haben von unten her einen Zuwachs, dass sie die Kahlfüßigkeit, die gang und gäbe ist, beim Sommerflieder auch vermeiden.
Es gibt eine Frage von Herrn oder Frau Beisch Enchelmeier aus Weil im Schönbuch. Wir haben vor über 20 Jahren einen Mittelstamm Conference-Birne gepflanzt. Er trägt seit kurzem 5 Früchte. Der Baum wird kaum geschnitten. Das habe ich ja eben gelernt. Das wäre wahrscheinlich ideal, dass man da ein bisschen weniger sozusagen mal macht. Aber was tun? Was wäre Ihr Rat?
Meine Frage wäre vorab, ob in dem Garten sehr viel Löwenzahn wäre, weil Löwenzahn ist eine Zeigerpflanze von zu viel Stickstoff. Stickstoff wird verursacht durch Kompostieren des Gartens, weil die Kunden nicht mögen, mehr zu düngen.
Ja.
Und wenn ich einen Stickstoffüberschuss habe, macht die Pflanze nur 2 Dinge, 3 Dinge. Wurzelwachstum, Längenwachstum und Farbausbildung des Blattes oder der Nadel. Aber alles andere an Magnesium, an Phosphor fehlt, um überhaupt Blüten bilden zu können, die die Grundvoraussetzung sind, um Früchte zu bekommen.
Okay. Es gibt noch eine Frage von diesem Hörer hier.
Hallo, da ist Alex. Wir haben 2 Magnolien, die irgendwann mal klein gewesen sind. Die sind jetzt aber riesengroß. Wann kann ich die zurückschneiden? Wann darf ich die denn zurückschneiden? Das wäre super, wenn man da mal drüber reden könnte. Vielen Dank. Ciao.
Bei wenigem Wachstum wollen, schneide ich die direkt nach der Blüte, weil eine Magnolie, die ja wunderschön betörend blüht, soll ja jährlich ihre Blütenknospen bilden dürfen. Und wenn man nach dem Sommer oder im Sommer oder zum Herbst oder im Winter die Magnolie im Gesamten schneiden würde, würde man komplett ihr Blütenholz entfernen. Das wollen sie nicht. Ich würde hingehen und Folgendes sagen: das Volumen verringern, weil die Magnolie ist alt. Das heißt, die äußeren Hauptstämme oder Äste nachvollziehen von unten nach oben. Wenn der wegkäme, was passiert? Volumengewinnung, also rigoros weg. Und die Äste, die bleiben dürfen, vom Volumen und von der Höhe nicht anrühren. So erhalten sie die Blüte fürs kommende Frühjahr, haben aber für den Augapfel und für den Standort und die darum stehenden Gehölze Raum geschaffen.
Okay, mein Kollege Stefan Orner hatte mir heute Morgen noch die Frage aus seinem Garten mitgegeben. Hortensie schneiden, wann und wie?
Eine Hortensie, es kommt darauf an, welche Hortensie. Ich will jetzt nicht zu kompliziert ausholen. Hortensien blühen sehr häufig nur am 2- und 3-jährigen Holz. Das heißt, wenn ich eine Hortensie von der Höhe absäbeln würde, habe ich nur 1-jähriges Holz und dann würde sie nur noch 4-5 Blüten bezogen auf die alten Hortensiensorten bilden. Ich würde das Zwei-Finger-System anwenden, die Hortensie auslichten durch das Zwei-Finger-System, dass sie junges Holz wieder bekommt. Dadurch vermeiden sie die untere Kahlfüßigkeit, die Garglichkeit der Pflanze, erhalten aber das alte Holz, was eine Grundvoraussetzung ist, Blüte zu bekommen, und entfernen, wie bei der Magnolie, was ich sagte, die Äste, die vom Volumen her von unten nach oben gehen, im Gesamten, um die Pflanze gesehen, 360 Grad. Und so verringern sie das Volumen, und die Höhe ist ja in dem Bereich nicht gefragt, weil Hortensien werden ja im Allgemeinen nicht sehr hoch.
Zweifingersystem habe ich mir in mein Vokabelheft geschrieben, jeden zweiten...
rigoros um 80-90% raushauen.
Okay, Anita hat eine Frage. Ich hätte eine Frage an den heutigen Gast. Unser Nachbar schneidet seinen wunderschönen Trompetenbaum seit Jahren die Zweige samt aller grünen Blätter ab, um zu vermeiden, dass das Laub auf den Rasen fällt. Ist das richtig? Der Baum, der beim Vorgänger immer geblüht hat, bildet seither keine Blüten mehr. Ich glaube, da steckt die Antwort schon drin.
Da steckt die Antwort drin. Man hat eingegriffen, man hat was vermeiden wollen. Wenn ich natürlich keine Blüte haben möchte und diesen wunderschönen Samenstand eines Trompetenbaums, der länglich herabhängend wie ein langer Zigarillo aussieht, schütze ich natürlich nur die eigene Arbeit durch zu viel Dreck. Aber der eigentliche Grund, warum die Pflanze einkehrt, außer der Belaubung und Schattenbildung, die Blüte nehme ich im Juni, Juli, sie kann nicht mehr weiß blühen und der schöne Samenstand kommt auch nicht mehr zur Geltung.
Ich weiß gar nicht, wohin mit den Fragen. Karin Brech, SWR1-Hörerin, hat geschrieben, meine Frage an den Gartenfachmann. Meine Pfingstrose sitzt seit 15 Jahren im Kübel. Sie hat nur in den ersten 4 Jahren geblüht. Sie entwickelt im Frühjahr prächtiges Laub, aber die Knospen werden nur wenige Millimeter groß und vertrocknen. Ich habe sie mehrmals umgetopft und auf die Höhe geachtet, weil ich hörte, dass die Blüte ausfällt, wenn sie zu tief sitzt. Im späten Winter sieht man immer die roten Blattansätze in der Pflanzenmitte. Ist sie zu tief oder warum blüht sie nicht?
Es gibt verschiedene Gründe. Sie hat sie öfters umgetopft, falsche Erde. Eine Pfingstrose, die Staudenpfingstrose, braucht eine ganz magere, karge Erde. Einfach erklärt, unser lehmhaltiger, tonhaltiger Boden. Pur reinpflanzen, ohne Dünger, ohne Blumenerde, ohne Kompost, wunderbar. Und es kann natürlich Nährstoffmangel sein. Und wenn die Blüten sich nicht geöffnet haben, kann der Grund auch gewesen sein, sie meinten, es wäre zu trocken und sie hätten regelmäßig gegossen. Wenn dann eine künstliche Feuchtigkeit im Topf, basierend nicht vergleichbar mit Regentropfen, aufrechterhalten bleibt, trotz des Ablaufes, werden die Haarwurzeln angegriffen. Und das Unwichtigste, was die Pflanze dann nicht ausbilden muss, ist halt leider Gottes die Schönheit der Blüte.
Okay. Dagmar Leopold hat sich gemeldet und das ist, finde ich, eine absolute Fachfrage. Hallo, guten Morgen, liebes Team. Ich habe mal die Frage und zwar zur Vorgehensweise auf unserer Streuobstwiese. Wir behandeln unsere Bäume, da sich hier der Weidenbohrer etabliert hat, wie folgt. Lehm, Rinderrinderdung bzw. junger Kompost, Kaliwasserglas oder Kleister vermischt mit Wasser und Nehmbaumtee. Die Rinde der Bäume wird sorgfältig abgekratzt und diese Mischung aufgetragen. Die Bäume sind zwar teilweise stark beschädigt, gehen aber bisher nicht kaputt.
Wenn Sie einen Bohrer im Inneren der Pflanze haben, sprechen wir über das Kambium und den Leitungsbahnen der Pflanzen. Sie können nur das, was an Schaden angerichtet ist, die Löcherung und das, was rausrieselt, ist ja das Kambium, das Holz der Pflanze. Das kann auch die Hinterlassenschaft des Bohrers sein. Den kriegen Sie nicht weg. Die Pflanze wird auf keinen Fall noch einige Jahrzehnte oder 10, 15 Jahren bei Ihnen bleiben können, weil es wird weiter sich entwickeln. Der Bohrer ist da. Sie können den nicht rausbekommen. Sie können nur schützen durch das Verstreichen und das Einführen der Präparate, die Sie genannt haben, dass möglicherweise eine Stabilität verbessert wird und dass das Gewissen beruhigt wird. Aber mehr nicht. Der Baum wird definitiv irgendwann kaputt gehen.
Der ist auf lange Zeit verloren.
Ja.
Monika Milosavljevic hat sich gemeldet. Ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal Gräser in meinem Hochbeet. Wann schneidet man diese? Im Herbst oder im Frühjahr? Und wie tief nach unten schneidet man?
Ebenerdig. Sie wollen die schöne Herbstfärbung und das bizarre Bild des Altweibersommers bei den Gräsern auch haben, weil jetzt ist die Blüte da. Das Laub verfärbt sich von grün ins gelblich-rötliche. Und Sie lassen zum Schutze der Wurzeln oberirdisch auch irgendwann das verwelkte faulte Laub stehen, am besten in den Kokostrick, binden das zusammen mittig der Höhe der Gräser und gehen nach Ende des Winters, Ende März ebenerdig hin und rasieren es ebenerdig über den Boden ab. Umso schneller bekommt das Frühjahr das Licht heran an die Wurzel und die Pflanze bildet das neue Grün.
So ein Hochbeet ist im Trend, oder?
Ja.
Sind Sie ein Freund?
Wenn man nur einen Balkon hat oder eine Terrasse und keine Pflanzbeete, bin ich ein Freund davon.
Aber es ist ja auch so unwahrscheinlich bequem im Garten, dass man sich nicht so bücken muss, oder?
Das ist wie in der Küche, nicht? Wenn man sich lange aufhält, muss man das richtige Küchenarbeitsbrett haben und oft reichen 80 Zentimeter nicht aus. Dann macht man 1 Meter, weil man gerne kocht und schnibbelt. Und wenn man das natürlich im Hochbeet macht von der Ernte und so weiter, kann ich das nachvollziehen. Viele sagen, es ist auch schneckensicher, aber die Erfahrung wird denjenigen zeigen, dass die Schnecken trotzdem hochgekreucht kommen.
Was hilft gegen Schnecken im Hochbeet? Habe ich selber das Problem. Kupferband hilft nicht.
Nein, Bier auch nicht, da würden sie es nur anlocken. Es ist relativ einfach. Sie können die erste Population mit Beginn des Wachstums in der Vegetation zum Frühjahr drosseln, weil die Eiablagen ja im Unterholz sind, im Hochbeet. Dann nehmen Sie einen bestimmten Kalk, das ist Kalkstickstoff, und geben das auf die Erde. Dadurch verbrennt das Samenunkraut, was bis dahin noch nicht ausgetrieben ist, und gleichzeitig auch die Eiablage der Schnecken. So hat die Pflanze erstmal die erste Plage weg. Sie darf Masse bilden und wird nur noch minutiös von der zweiten Generation der Schnecken dezimiert.
Kalkstickstoff ist schon notiert. Florian Müller hat sich gemeldet. Können Tulpen draußen überwintern leben?
Warum nicht? In Holland sind sie auch im Freiland.
Es gibt noch Fragen ohne Ende. Johanna aus Stockach. Balkonpflanzen überwintern ist ihr Stichwort. Was muss ich machen mit den Balkontopfpflanzen, Dahlien, Dipladinia, Lavendel, Erdbeer, Pfefferminzkräuter und?
Das ist eine riesige Streuung. Generell zählt alles, was im Freiland winterhart wäre, im Pflanzbeet gepflanzt, ist im Pflanzkübel genauso winterhart, weil sie beziehen es ja aus einer Gärtnerei, auch in Töpfen herangezogen, und die bleiben ja über den Winter auch draußen stehen und werden nicht eingebettet. Alles, was mediterran ist, wie zum Beispiel Sommerblumen, die von Ihnen erwähnte Dipladenie, oder eine Zitruspflanze oder ein Oleander, die müssen natürlich vom Frost, Stand heute, auch wenn wir Klimawandel haben, noch geschützt werden und würden dies nicht überleben.
Gut, wir gehen weiter in unserem Fragen-Marathon. Kommt von Birte und Thomas Oberle aus Frickingen am Bodensee. Wir haben folgende Frage an Ihren Experten. Wie behandelt man einen Quittenbaum mit dem Fungizid Diplocarbon Mespili? Klammer auf, Quittenblattbäume. Alle biologischen Versuche sind bisher gescheitert. Haben Sie eine Lösung?
Die Ursache von Krankheiten an Pflanzen ist, da muss ich ein bisschen ausholen,
gerne,
dass man zu viel tätigt. Wenn ich dauernd eine Pflanze schneide, kaum Blüte habe, kaum Ertrag, und der Pflanze den Zuwachs, die Daseinsberechtigung nehme, sagt sie sich irgendwann, was soll ich hier, jetzt bin ich anfällig. Das ist eine Grundursache. Wenn eine Pflanze auch Mangelerscheinung hat, dann würde ich erst vitalisierend mit Düngern arbeiten, ohne dass man die übermäßig jedes Jahr anwenden muss, sondern nur, wenn eine Situation, wie bei Ihnen gegeben ist, einer Krankheit, einer Stagnation oder Fallobst oder verfaulte Früchte oder eine abnehmende Blühwilligkeit, dann greife ich ein. Und diese Dinge sollten der Pflanze helfen, bevor ich Fungizide oder was anderes nehme. Weil diese Krankheit kann man nicht vergleichen mit üblichen Krankheiten, wie zum Beispiel Mehltau.
Okay. Margret Sartoris-Bartz möchte wissen, kann ich jetzt noch Johannisbeere, Stachelbeere und Zwetschgenbaum pflanzen?
Wir hatten vorab die Pflanzzeit besprochen hier in der Sendung und es gibt keine Antwort. Sehen Sie zu, dass Sie in den nächsten Wochen das tätigen, weil so bettet sich die Johannisbeere und auch die Stachelbeere wesentlich besser ein, als wenn Sie warten würden bis zum April.
Also ist nicht kann ich, sondern sollte
Sie sollten.
Ich. Genau. Dann habe ich hier noch eine Pflanze, Kübelpflanzen, jetzt schon einpacken für den Winter. Das kommt von Susanne.
Nein. Erst wenn die Gefahr von Frost droht, bezogen auf die Pflanzen, die es beträfe. Wenn Sie Freilandpflanzen in winterharte Gefäße gepflanzt haben, brauchen Sie das Gefäß nicht einpacken, um vor dem Frost zu schützen. Das ist meistens der Grund, weil man zu günstig einkauft. Das Gehölz selber überlebt es von den Wurzeln und vom Holz her. Und wenn es immer grün wäre, von der Belaubung oder Benadelung, weil es Freilandgehölze sind, auch. Also Finger weg, nichts machen, sondern nur bei den mediterranen Pflanzen.
Und Rainer Hart hat eben schon einen Tipp gegeben an eine Hörerin oder einen Hörer aus Weil in Schönbuch. Bei Enschelmeier ist der Name. Da ging es um die Conference-Birne. Da hatten Sie gesagt, dass es eventuell am Löwenzahn liegen kann. Jetzt gab es die Antwort hier, nein, es gibt keinen Löwenzahn, aber daneben einen Walnussbaum, der über 40 Jahre alt ist. Kann der eine Rolle spielen?
Ich habe nicht gesagt, dass es an Löwenzahn liegt. Der Löwenzahn wäre eine Zeigerpflanze von übermäßigem Stickstoff. Und Stickstoff hat nur die Funktionalität von oberirdischem Wachstum, Blattfarbe und Wurzelbildung. Das heißt, der Pflanze fehlen die Nährstoffe. Ein weiterer Grund kann sein, wenn Sie nur mit Kompost arbeiten, jedes Jahr Kompost ausbringen, ist das auch Stickstoff. Und wenn die Pflanze nur wachsen soll, wie soll sie sich die Zeit nehmen und sich ausklinken, eine Blüte und eine Frucht zu bilden?
Das macht Sinn. Britt Kossmann aus Herrenberg schreibt, wir haben seit 4 Jahren einen Feigenbaum. Dieser wächst und trägt mittlerweile auch Früchte. Dieses Jahr im Februar, März haben wir einige Äste gestutzt, da er doch etwas größer geworden ist. Daraufhin ist er dieses Jahr noch mehr gewachsen und explodiert und nimmt ziemlich viel Platz und Raum ein. Das ist das, was wir eben schon besprochen haben.
Das ist das, wenn man zur falschen Jahreszeit den Zuwachs, den man nicht haben wollte, schneidet und dann das Doppelte bekommt, wird man ja darauf hingewiesen, Moment, falsch, mach's richtig im Juli.
Dann kommt Yvonne hier noch zu Wort. Wenn ich mein Zitrusbäumchen vom Balkon in die Wohnung hole, schreibt sie, bekommt er sofort Spinnenmilben wegen der trockenen Luft. Befeuchtung ist schwierig wegen Fußbodenheizung. Haben Sie da auch einen Tipp?
Bevor eine Pflanze ins Winterquartier kommt, was ich ja jedes Jahr weiß, sollte man 4 Wochen vorher Stäbchen anwenden, die ein Insektizid enthalten und gleichzeitig einen Dünger. Das wird von der Pflanze, solange sie noch draußen und die Vegetation im Wachstum ist, aufgenommen in den Leitungsbahnen und in den Zellsaft. Und wenn dann der Feind sich ausbrüten sollte aufgrund seiner Eiablage im Überwinterungsquartier, wird er einmal saugen oder einmal beißen und der Cocktail vom Zellsaft ist giftig und sie haben Ruhe.
Der Buchsbaumzünsteler ist das Thema von Susanne aus Mannheim. Können Sie da auch noch einen Rat geben?
Den Zünstler können Sie nur bekämpfen, wenn er da ist. Sie können nicht vorbeugend mit irgendeinem Insektizid arbeiten. Das heißt, Sie sollten mit Beginn der Vegetation einmal die Woche eine Schüttelprobe machen. Und wenn Sie die Raupe des Zündlers sehen, dann verwenden Sie ein Mittel. Es gibt ein gutes Präparat. Das ist von Neudorf in dem Falle, das Raupenfrei. Ich musste die Firma nennen, weil nur das Raupenfrei von Neudorf vertrieben wird. Und das ist ein Nützling, basierend auf einem Bacillus, den Sie mit Wasser ausbringen. Und dann macht der Bacillus Attacke auf den Schädling. Und deswegen ist es nur anwendbar, wenn der Schädling da ist.
Ganz viele Tipps heute von Gärtner Rainer Hatt in S-Ferns Leute. Danke, dass Sie da waren und weiterhin viel Spaß bei der Arbeit.
Danke, Ihnen auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.